Wir sprechen jetzt über den wohl berühmtesten Roman der Antike und neben Romeo und Julia und Werther und Lotte auch über eines der berühmtesten Liebespaare der Weltliteratur. Es handelt sich um Daphnis und Chloe des antiken Autors Longus. Der große und viel zitierte Liebes- und Hirtenroman, ja, der vermutlich aus dem 2. Jahrhundert stammt. Ein Roman, der das Hohelied, ja die frohe Botschaft der Liebe verkündet. Kurt Steinmann hat den Roman jetzt erneut ins Deutsche übertragen. Kurt Steinmann ist ein vielfach ausgezeichneter Übersetzer. Von ihm stammen die viel gelobten Neuübersetzungen der Ilias, der Odyssee und der Orestie. Jetzt also auch Daphnis und Chloe. Kurt Steinmann ist jetzt bei uns. Guten Tag, Herr Steinmann.
Guten Tag, Herr Schröer.
Was zeichnet den Liebesroman Daphnis und Chloe denn aus, sodass man von dem wohl berühmtesten Roman der Antike spricht?
Es ist eigentlich sehr überraschend, dass in der Spätantike, etwa 200 bis 300 nach Christus, plötzlich ein singuläres Werk auftaucht, das dermaßen anmutig ist und alles andere, was an Gattung Roman vorhanden war, in den Schatten stellt. Es ist das Werk der Anmut, der Schönheit, der Liebe.
Und wer hat das geschrieben? Wer ist denn dieser Longus?
Wir wissen nichts eigentlich über ihn. Wir wissen, dass er eine enge Beziehung hatte zu der Insel Lesbos. Vielleicht ist er sogar ein Römer. Vielleicht ist er auch nur Reisender gewesen, der die Insel besucht hat, sie oft besucht hat. Denn viele Eigenheiten, vor allem im landwirtschaftlichen Betrieb, in der Beschreibung der Natur, treffen exakt zu auf diese Insel.
Diese Insel, wo der Roman spielt. Ja, worum geht es in dem Roman? Zwei Findelkinder, Daphnis und Chloe, werden von Hirten aufgenommen. Sie finden bei den Findelkindern kostbare Gegenstände, die später dann eine wichtige Rolle spielen. Daphnis und Chloe wachsen als Ziegen- und Schafhirten in schöner Landschaft auf. Ja, und dann verlieben sie sich. Aber jetzt wird spannend. Sie wissen nicht, was ihnen da geschieht. Sie fühlen sich verändert, irgendwie seltsam. Aber was passiert, wissen sie gar nicht.
Sie wissen das gar nicht. Langsam im Verlauf des Romans kommen Sie dann darauf, was das sein könnte. Aber Sie brauchen dazu Belehrungen von außen. Da ist ein Hirte namens Philetas, der den Preis des Eros singt, ein wunderbarer Preis dieser Allmacht. Eros ist eine kosmische Potenz, die alles durchwirkt. Und dann kommt etwas frivoler, eine Liebeslehrerin namens Lycaenion, was das Wölfchen eigentlich heißt, Lupa lateinisch, eine Meretrix, eine Dirne, eine Frau voll sexuellen Begehrens, die aber dem jungen Mann auf die Sprünge verhilft.
Das ist alles aber sehr, ja, ich würde fast sagen, unschuldig erzählt. Die beiden, die sind zu Anfang nicht, heute würde man sagen, nicht aufgeklärt. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen, dass wir uns verlieben, ohne zu wissen, wie und was da mit uns geschieht, oder?
Man muss das Alter betrachten der jungen Menschen. Das Mädchen ist 13, er ist 15. Das sind mittelmeerische Verhältnisse natürlich, die hier gespiegelt sind. Unbeholfenheit, Ahnungslosigkeit, besser gesagt Naivität. Und vor allem bezieht sich der Autor in Sachen Naivität vor allem auf die junge Frau und weniger auf den Burschen. Sie sind naiv. Sie wissen nicht, was mit ihnen geschieht, ehe sie nicht die Anleitung von außen bekommen.
Das wirkt in vielen Situationen auch ja, manchmal fast komisch, wenn sie sich nackt zueinander legen. Ja, und dann nicht weiter wissen, oder?
Ich würde nicht sagen komisch, sondern etwas ja, befremdend für uns Heutige. Aber dieses Motiv der Retardation, das ja Goethe so sehr am Roman gelobt hat, das heißt, das wird endlos, manchmal fast auch etwas übertrieben für heutige Leser, hinausgezögert auf diesen Höhepunkt im letzten Satz hin, der schließlichen Vereinigung in der Brautnacht. Aber es ist nicht ohne Sinn für die heutige Zeit. Es ist eine entschleunigte Kultur, die hier dargestellt wird. Heute muss ja alles pronto subito gehen. Und von dem her hätte dieses Werk auch eine didaktische Funktion für die heutige Jugend. Das heißt, sich Zeit lassen im Reifeprozess. Wie die Natur reift, reift auch diese Liebe sehr, sehr allmählich und nicht sprunghaft. Denn alles, was in Sachen der psychischen Entwicklung beschleunigt, präzipitiert wird, das gerät nicht zum Guten. Das ist übrigens schon die Lehre vom Märchen von Amor und Psyche.
Man könnte es also auch ein Hohelied des Vorspiels nennen. Also bis zum Höhepunkt vergeht eine gute Zeit der beiden. Es liegt auch daran, dass sie nicht sofort zueinander finden, weil einiges dazwischen kommt. Daphnis und Chloe ist ja nicht nur ein Liebes- und Hirtenroman, ist auch ein Entwicklungsroman, oder?
Entwicklung, aber ganz auf engem Raum gesehen. Es ist nicht ein Entwicklungsroman, wie wir ihn zum Beispiel im 19. Jahrhundert finden, etwa bei Gottfried Keller im Grünen Heinrich, wo die Entwicklung die gesamte Persönlichkeit erfasst. Es ist nur eine Entwicklung im Bereich des Findens, des Eros oder man kann modern sagen, der Sexualität.
Aber es kommt auch einiges von außen dazwischen, eine Entführung. Also das ist auch eine spannende Geschichte, die da erzählt wird, weil die beiden werden getrennt, auseinandergerissen. Das ist auch ja fast wie ein Liebeskrimi.
Es ist eben keine rein heile Welt. Es ist eine idealisierte Hirtenwelt, natürlich. Aber in diese Welt bricht immer wieder der Schrecken ein. Entführung, Drohung von Vergewaltigung, ganz üble Missgunst im Zerstören des Gartens gegen Ende des vierten Buches. Es ist durchaus eine gefährdete Welt. Trotzdem, all die Figuren, die böse sind, die werden am Schluss integriert in den Frieden der bukolischen Welt. Nicht ausgeschlossen. Man könnte modern oder psychologisch sagen, der Schatten wird hereingeholt und integriert in den Frieden des bukolischen Lebens.
Und eine wichtige, große Rolle spielt auch die Natur, die Kraft der Natur, auch die Kraft der Jahreszeiten. Die verschiedenen Kapitel sind auch nach Jahreszeiten geordnet, oder?
Der Roman umfasst die Zeit vom Frühling des einen Jahres bis zum Herbst des anderen Jahres. Das ist eine relativ kurze Zeit, gemessen an Romanen, die zeitlich und räumlich unglaublich ausufernd sind. Wir haben Romane, die die ganze Welt umspannen, die über Afrika bis nach Indien gehen und Zeiträume von vielen Jahren umfassen und ein Personengeflecht zeigen, das kaum entwirrbar ist, fast wie bei Dostojewski. Es ist ein unglaublich konzentrierter Roman. Er konzentriert sich auf die eine Insel Lesbos. Er konzentriert sich auf zwei Gehöfte, die 2 Kilometer voneinander entfernt sind. Und konzentriert sich auf dieses eine Paar und nicht auf eine Vielzahl von Personenkonstellationen.
Und auf die Jahreszeiten, die ja eine gewisse Symbolkraft haben, wie auch die Natur überhaupt. Da finden sich dann auch ganz wunderbare Naturbeschreibungen. Und damit Sie hören, wie das in der Neuübersetzung von Kurt Steinmann klingt, liest uns Herr Steinmann nun einige Zeilen vor aus dem ersten Kapitel des Romans.
Gerne. Der Lenz brach an und alle Blumen standen bald in voller Blüte. In den Wäldern, auf den Auen und in den Bergen. Da summten nun die Bienen, die Singvögel tirillierten und die neugeborenen Lämmer und Zicklein sprangen umher. Die Lämmer tobten sie auf den Hügeln aus, auf den Auen summten die Bienen und die Vögel erfüllten mit bezauberndem Gesang das Dickicht. Unter dem Eindruck der gewaltigen Schönheit dieser Jahreszeit, die alles in Beschlag nahm, begannen die beiden zarten jugendlichen Geschöpfe nachzuahmen, was sie hörten und sahen. Hörten sie die Vögel singen, sangen auch sie. Sahen sie die Lämmer herumtollen, hüpften sie leichtfüßig umher. Und in Nachahmung der Bienen sammelten sie Blumen, steckten sich einige davon an die Brust, flochten andere zu kleinen Kränzen und brachten sie den Nymphen dar. Sie pflegten alles gemeinsam zu tun, da sie Seite an Seite ihre Herden hüteten. Oft trieb Daphnis die Schafe zusammen, wenn sie sich verliefen, oft jagte Chloe die keckeren Ziegen von steilen Felsen herunter. Auch wachte manchmal eines über beide Herden, während das andere in sein Spiel vertieft war. Es waren Spiele, wie sie zu Hirten und Kindern passen. Eher hätte man die Schafe und Ziegen voneinander getrennt erleben können als Daphnis und Chloe.
Das haben Sie ganz wunderbar melodisch übersetzt, diese Naturbeschreibung. Fast wie ein Gesang. Wie haben Sie sich da hineingefühlt in diesen Text?
Sprachlich gesehen ist der Text für den Philologen nicht besonders schwierig. Er zeichnet sich aus durch Schlichtheit, Natürlichkeit, Echtheit. Ebenso wie die Personen schlicht, echt, natürlich ist. Das heißt, der Inhalt, die Welt der Bukolik ist gespiegelt im Stil des Romans und in seiner Aussage.
Bei der Übersetzung scheuen Sie sich aber auch nicht davor zurück. Wörter ja aus der Umgangssprache wie Jux kommt einmal vor, Plumpsen, Bass, erstaunt zu benutzen. Da bewegen Sie sich schon sehr frei, oder?
Er selber benutzt hier Wörter aus dem Alltag, der Autor selber. Wichtig ist, dass die Sprache musikalisch bleibt. Es gibt nämlich sehr viele Endreime. Das habe ich nicht nachgeahmt. Man könnte das nachahmen, aber das bringt für den Leser nicht sehr viel. Aber die Musikalität, der Rhythmus, der muss stimmen. Der Roman ist ein Fest der Schönheit.
Da wird an einer Stelle mit dem Wind geworfelt. Das habe ich noch nie gehört, das Wort.
Doch, das ist ein recht häufiger Begriff. Das heißt, das Trennen der Ähren vom Korn mit Dreschfliegeln. Das ist in mittelmeerischen Ländern durchaus üblich und das habe ich noch selber erlebt in der freien Natur in Griechenland. Das Worfeln.
Kommen wir noch mal auf die wunderbaren Naturbeschreibungen zu sprechen. Die beiden Jugendlichen ahmen mit ihrem Gesang und leichtfüßigem Herumtollen auch die Natur nach, oder?
Sie ahmen die Natur nach oder man kann es auch anders sagen. Sie sind in der Natur und die Natur ist mit ihnen. Wenn wir die Tiere, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, also die Ziegen, die von Burschen gehirtet werden und die Schafe, die vom Mädchen gehirtet werden, die spielen eine ganz wichtige Rolle. Sie sind sympathetisch eingebunden in den Prozess dieser Annäherung. Sie freuen sich mit und sie lassen sich auch durch die Musik des jungen Daphnis leiten und führen. Also zwischen, und das ist auch etwas ganz Modernes, zwischen Mensch und Natur ist kein Riss.
Und es ist auch kein Riss zwischen Mensch und Götterwelt. Das ist noch eine ganz andere Beziehung zu den Göttern, als wir das uns heute vorstellen können. Also diese Götterwelt spielt in dem Roman eine ganz besondere Rolle, ganz konkret Pan, Eros und die Nymphen. Welche Rolle spielen die?
Die spielen eine ganz zentrale Rolle. Von dem her gesehen ist der Roman auch eine Art religiöses Werk. Und zwar möchte ich Ihnen das zeigen an diesen drei Gottheiten, die Sie genannt haben. Diese Gottheiten bekommen von Daphnis und Chloe ständig Aufmerksamkeit. In Form des Gebetes, in Form des Opfers. Ihnen wird ja die Gnade zuteil, von ihrem Schicksal, das ja nahe an die Grenze des Todes in der Frühphase gelangt, erlöst zu werden. Also sie werden der Gnade dieser göttlichen Mächte teilhaftig und sie vergelten es ihrerseits ihnen gegenüber. Aber nicht ohne Zweifel. Als das Mädchen entführt wird, rechtet Daphnis sehr stark mit den Nymphen, klagt sie an, wie könnt ihr sowas geschehen lassen? Und sie erscheinen dann im Traum und weisen ihn zurecht. Aber hier tritt ein Zweifel auf an der Güte dieser Gottheiten. Zweifel vielleicht sogar in Richtung Verzweiflung. Das ist ja sehr häufig eng miteinander verbunden, Zweifel und Verzweiflung. aber es ist ein Werk der Ergebenheit von Menschen in das Walten des Schicksals.
Aber Sie würden nie an der Existenz Gottes oder der Götter zweifeln. Sie hadern mit den Göttern, aber die Götter existieren für Sie.
Selbstverständlich. Das ist eine Aura, die Sie einhüllt, existenziell bedeutend und wichtig und nicht ein Zweifel an der Existenz. Den ganzen Roman durchdringt das Ethos pietätvoller Hinwendung zum Göttlichen.
Das schreiben Sie genauso auch in dem wunderbaren Nachwort zu dem Buch. Also Daphnis und Chloe sind fromm, sie begegnen den überirdischen Mächten sehr demütig.
Demütig und im Wissen, dass sie denen ihre Existenz zu verdanken haben. Denn die sind ja ausgesetzt worden. Und vielleicht müssen wir auf diese Frage des Aussetzens noch zu sprechen kommen.
Das heißt, die sind Findelkinder. Das ist ja auch ein Motiv der Antike, das immer wieder auftaucht. Romulus und Remus, da ja, kennen wir das auch her. Sie werden ja auch erst von Tieren gesäugt.
Das ist ein wirklich durchgängiges Motiv, das Aussetzung. Interessant ist die Begründung der Aussetzung durch die Aussetzenden. Nämlich, es sind ökonomische Gründe, die sie veranlassen. Der eine hat genug Kinder, denkt, jetzt ist genug, jetzt setzen wir das Kind aus. Aussetzen heißt ja im Grunde genommen, es dem Tod überantworten. Mit der Hoffnung, dass die Götter das Schicksal so lenken, dass sie überleben. Die geben ihnen ja Grabbeigaben mit, natürlich in der Hoffnung, dadurch würde man aufmerksam auf sie und sie würden doch noch gerettet werden. Aber diese Begründungen beider scheinen mir etwas hergeholt.
Aber vielleicht auch als dramaturgisches Moment notwendig, denn nur dadurch kann es ja nachher diese unglaubliche Versöhnung geben.
Am Schluss geht ja alles im Minne auf. Die Geschichte löst sich auf, die Erkennungszeichen führen zur Erkenntnis, wer der richtige Vater ist und nicht der Vater, der über viele Jahre die als Vater und Mutter galten. Die Wirklichen stellen sich erst ein, am Schluss im vierten Gesang.
Also, es löst sich alles in Minne auf. Ja, vielleicht ist der Roman sogar ein Evangelium der Liebe. Gegen die Liebe ist kein Heilmittel gewachsen, heißt es da einmal. Und liebet einander, dann könnt ihr, geht es ums Geld, es sogar mit Königen aufnehmen.
Ja, sagt er zu dem neu gewonnenen Sohn und zu dem, der ihm übrig geblieben ist, dem Astylos. Sagt er, du musst den Astylos, der verliert jetzt die Hälfte des Erbes, dass da ein neuer auftaucht. Sei nicht traurig, weißt du, wenn zwei Brüder da sind, das ist das der größte Segen.
Sie haben es jetzt schon mehrfach angesprochen. Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass dieser Liebesroman aus der Antike stammt. So modern ist er. Das liegt natürlich auch an Ihrer frischen Übersetzung, wenn man ihn liest, aber auch an den Themen. Sehr aktuell ist ja auch die Kritik am Stadtleben. Also das ist fast wie eine moderne Kritik am Stadtleben, denn die Welt der Hirtenkinder wird dagegen gesetzt. Und sie entschließen sich ja nachher auch, in diese Welt der Natur zurückzuziehen, weil sie es in der Stadt nicht aushalten, oder?
Genau das Wort fällt ja. Sie hielten es nicht aus in der Stadt. Sie hätten die Chance, in der Stadt ein bequemes Leben zu haben, sagen, nein, das wollen wir nicht, wir wollen aufs Land. Und sie leben ihr Leben fort als Hirten. Und das Schöne ist, sie bekommen Kinder, auch einen Sohn und eine Tochter. Und diese bekommen Hirtennamen und werden auch wieder von Tieren aufgezogen, gesäugt und aufgezogen. Aber es ist tatsächlich so, dass eine Spannung liegt zwischen Stadt und Land. Aus der Stadt kommen alle bösen Mächte. Das Negative kommt aus der Stadt. Das ist ein uralter Konflikt in der Antike, Stadtleben, Landleben. Darüber wurde auch an anderer Stelle geschrieben, zum Beispiel bei Horaz in der Fabel von der Stadtmaus und der Landmaus. Die beiden Lebensentwürfe werden einander gegenübergestellt. Aber offensichtlich liegt die Sympathie des Autors eindeutig auf dem Landleben. Die Stadt ist Ort des Luxus, des Reichtums, auch gefürchteter Autorität, denn der Herr, der Dionysophanes, der richtige Vater, der Aussetzer, der kommt zur Visitation aufs Land. Und das fürchten die Jungen über die Maßen, denn das könnte ihnen den Kopf kosten sogar.
Stadt- und Landleben, das wird ja heute auch oft gegenübergestellt. Mir sind auch so kleine Stellen in Erinnerung geblieben, die auch sehr modern sind. Da gibt es ein paar Sätze über alte Männer, die nicht widerstehen können, wenn junge Frauen sie küssen.
Wie soll ich jetzt das als älterer Mann bewerten? Es ist tatsächlich so, dass die noch schwelgen in den Erinnerungen. Und wenn wir uns erinnern, wie der Roman ja beginnt, wie er motiviert wird, es sei eine Trostliteratur, der Roman sei heilend, verspricht er. Im Grunde genommen ist es das, was Adolf Musch propagiert hat in seinem Buch mit dem Titel «Literatur als Therapie». Das ist hier schon weggenommen. Aber es wird auch gesagt am Anfang, es sei Erinnerung an vergangene Liebschaften. Das sei für die älteren Semester wohl das zu lesen. Und es sei eine Propädeutik für Liebesunerfahrene.
Also man kann viel lernen. Es ist auch wie ein Jungbrunnen. Es ist für jede Altersklasse ein Heilmittel, gut zu lesen. Und wir müssen noch einmal ganz kurz aufs Ende zu sprechen kommen. Ja, am Ende, da steht der Höhepunkt des Liebesspiels. Damit hört der Roman dann auch auf mit diesem Höhepunkt. Sie begriffen, dass alles, was sich zwischen ihnen am Waldesrand abgespielt hatte, bloß Hirtentändelei gewesen war. Welch großartiger Schlusssatz, oder?
Poimenon paignia. Noch wörtlicher würde es heißen Spielzeuge von Hirten. Und ich habe es dann mit Tändelei übersetzt. Hirtentändelei heißt paignion, heißt Spielzeug. Also da, was für die Kinder, für die Peides, für Peis, Pädagogik kommt ja davon. Ich möchte hier noch ganz kurz erwähnen die Stellung Goethes zum Roman. Goethe hat am 20. März 1831, man beachte 20. März, ein Tag vor Frühlingsbeginn, wunderbare Sätze über den Roman geschrieben. Man tut wohl daran, jedes Jahr einmal den Roman zu lesen, um zu lernen und wieder zu empfinden, was Schönheit wirklich ist. Er durfte dann allerdings nur noch, das war dann das letzte Mal, 1832 ist er verstorben, er konnte das nicht mehr alle Jahre noch einmal lesen. Aber wir können es tun, die heutigen, und es immer einmal pro Jahr hervornehmen. Die Beschreibung der Jahreszeiten, die ist so schön, dass man sie auch hintereinander lesen kann. Aber nicht nur die Ästhetik der Jahreszeiten wird gefeiert, sondern auch das Tun der Menschen, die entsprechenden Jahreszeiten. Für mich die schönste Jahreszeit ist der Herbst und dann auch der Winter. Und man müsste, ich habe es im Nachwort empfohlen, man müsste, wenn man den Roman liest, Vivaldis Jahreszeiten parallel dazu sich anhören. Die Jahreszeitenbeschreibungen sind unvergesslich schön.
Sie machen uns neugierig, schwärmen so von diesem wunderbaren Roman. Vielen Dank, Kurt Steinmann. Er hat den Liebesroman Daphnis und Chloe neu ins Deutsche übertragen. Und ich kann Ihnen diese Lektüre unbedingt ans Herz legen, denn dieses Buch macht glücklich und es macht froh. Und den Frühling eigentlich noch wunderbarer. Ein Hohelied der Liebe und des Lebens, Daphnis und Chloe, die Neuübersetzung, ist im Manesse Verlag erschienen. In einer, das muss man auch eindeutig sagen, prächtig gestalteten handlichen Ausgabe, die in jede Tasche passt und mit einem himmelblauen Lesebenzel. Wie sollte es anders sein? Daphnis und Chloe, neu übersetzt von Kurt Steinmann, erschienen bei Manesse. Das Buch kostet 22 Euro. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für Ihre guten, geschickten und alles Wesentliche erfassenden Fragen.